Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ich denke gerade zurück an meine Kindheit, als es noch diese lustigen Autoquartetts gab mit von 0 auf 100 in wie viel Sekunden oder auch wie groß ist der Hubraum. Und da konnte man mit von 0 auf 100 ganz schön viel gewinnen. Ich finde, von 0 auf 70,3 hat man auch das Potenzial, was zu gewinnen. Aber ja, wir werden das heute mal ein bisschen beleuchten und erläutern, ob das wirklich so ein Gewinn ist oder nicht.
Ja, da hat Lotta gerade ein bisschen in die Luft geguckt und nach der Erleuchtung geschaut. Ja, wir sprechen heute über von 0 auf 70,3, ein weit verbreiteter Trend, der immer größere Wellen schlägt. Und ja, wir wollten natürlich auch, wie wir schon zu Streak Running und anderen Internet, ja sagen wir mal Challenges, unseren Senf dazugegeben haben, auch mal über dieses Phänomen sprechen. Und wir schieben gleich vorneweg, es geht darum, wie wir das als Trainer sehen. Es geht darum, wie wir das sehen auf Grundlage unserer Erfahrung in der Arbeit mit Athleten und ja auch in den oder auf dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben und die wir bei anderen beobachten durften über die letzten über zehn Jahre. Und ja, wir haben uns das mal angeschaut und haben Pros und Cons gesammelt. Also wir haben quasi die klassische Liste gemacht, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und genau die Punkte besprechen wir jetzt in den folgenden Minuten. Mal sehen, wie lange wir brauchen, wie viele Punkte wir dafür und dagegen gefunden haben. Aber ja, wir haben tatsächlich einiges gefunden, würde ich sagen.
Ja, genau. Und es ist eine ungleiche Anzahl am Ende. Aber es wird wahrscheinlich dann doch irgendwie einen versöhnlichen Abschluss geben.
Ja, und jeder, der jetzt zuhört, also du, lieber Hörer, liebe Hörerin, ihr dürft natürlich auch selber gewichten, welcher Punkt für euch wie wichtig ist. Weil für den einen ist der eine vielleicht wichtiger als für den anderen.
Selbstverständlich. Wir sind ja alle Individuen und für jeden oder nicht für jeden ist dasselbe relevant. Und dementsprechend werden wir natürlich so viel wie möglich Aspekte hier mit einbeziehen, die eventuell zum Tragen kommen könnten, aber wie gesagt, nicht für jeden relevant sein müssen.
Mhm. Womit wollen wir anfangen?
Ich glaube, am besten ist es eigentlich immer mit was Positivem anzufangen, oder?
Ja.
Oder erstmal zu sagen, warum man das überhaupt machen sollte.
Ja, also ich glaube, wenn wir sagen, warum man das überhaupt machen sollte und alle Punkte aufzählen, dann sind wir mit der Liste schon am Ende. Aber wir können gerne mit was Positivem anfangen.
Ja, also der erste Punkt wäre natürlich, schon in dem Namen Ironman 70,3 steckt ja Ironman und das zieht viele Leute an und beeindruckt vielleicht auch viele Leute, vielleicht diejenigen, die weniger von dem Sport Ahnung haben, noch mehr als diejenigen, die es schon mal gemacht haben. Aber so ganz generell ist das schon eine Sache, die ein gewisses Prestige ausstrahlt, würde ich mal sagen.
Also auf gut Deutsch gesagt, der erste positive Punkt, der dafür spricht, einen 70,3 zu machen, ist, man kann sich hinterher Ironman nennen.
So. Ja, also streng genommen ja eigentlich nicht, weil man hat keine Langdistanz gemacht und man ist kein richtiger Ironman. Man sagt, es wird einem ja auch nicht gesagt im Ziel, you are an Ironman. Das kriegt man ja erst bei der vollen Distanz gesagt.
Ja, das ist richtig, aber also das ist ja jetzt auch nicht unser Argument. Und da lässt sich ja natürlich auch drüber streiten, aber es ist ja schon so, dass Ironman, und das habe ich glaube ich in der letzten Folge erwähnt, dass man tatsächlich quasi angeben kann, sein Leben lang, dass man sowas gemacht hat. Und man kann jetzt natürlich in den Lebenslauf schreiben, Hobby Ironman. Man kann ja dann auch in Klammer 70,3 dahinter schreiben. Ich glaube, jemand, der mit Triathlon und Ironman nicht so viel zu tun hat, wird es gar nicht so einordnen können. Aber Ironman ist für viele ein Begriff, die mit dem Sport nichts zu tun haben. Also von daher, ja, das ist auf jeden Fall was auch nicht viele Leute erreichen. Das heißt, wenn man das schafft, dann hat man was erreicht, was viele auf der Welt nicht erreichen. Und das ist schon ein Grund, was zu machen. Oder das kann ein Grund sein, etwas zu tun.
Es ist definitiv ein Grund, stolz zu sein, weil man was geschafft hat, was eben, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheit noch nie gemacht haben. Da gibt es ja immer irgendwelche netten Statistiken, die habe ich jetzt leider nicht gewälzt. Aber schon allein, was das Laufen angeht, sagt man ja immer, du gehörst zu den, keine Ahnung, 5-10% der Welt, die da so privilegiert und auch so fit sind, das zu machen, zum Beispiel einen Marathon zu laufen.
Ja. Oder die halt auch machen wollen, ne? Das ist natürlich auch immer so ein Punkt.
Genau, und der Anteil der Personen, die dann eben auch Triathlon machen oder auch eben eine Langdistanz oder eine Mitteldistanz ist ja schon fast genau dasselbe, also jedenfalls in den Augen vieler, ist ja auch noch mal geringer als der Anteil derer, die einen Marathon laufen.
Ja, genau. So, also das sehen wir schon, ne? Es ist ja auch so, wir sprechen ja jetzt explizit darüber, dass man quasi so einen 73 Ironman als ersten Wettkampf überhaupt macht. Also wir sind ja jetzt auch schon lange Jahre mit dabei und wer uns schon länger folgt und kennt, der weiß, wir empfehlen jedem, und da kommen wir im Verlauf auch nochmal drauf, klein anzufangen. Aber egal, wer wie so einen 73 angeht, wenn man ihn finisht, dann hat man schon was geschafft. Egal, wer man ist, egal, wo man herkommt, das ist eine ordentliche körperliche Leistung, die man erbringen muss erstmal. Und klar, es macht natürlich schon einen Unterschied, wie fit man ist, aber die Distanz ist für alle dieselbe. Und das sind dann eben auch schon, und jetzt muss ich kurz rechnen, 113 Kilometer. Das machen viele mit dem Auto nicht am Tag.
So. Ja, oder umgerechnet in Stunden, sagen wir mal 4-7 Stunden ungefähr brauchen Leute durchschnittlich dafür. Und dementsprechend, die meisten machen kaum eine Stunde in der Woche Sport.
Ja, genau.
Geschweige denn halt so viel am Stück. Also ist auf jeden Fall eine Leistung. Ja?
Richtig, genau. So, was der erste Punkt, der dagegen spricht, was meiner Meinung nach als Trainer da so dagegen spricht, ist, wenn man mit dem Sport noch gar keine Berührungspunkte hatte. Also klar, man hat vielleicht mal zugeguckt und ich hoffe, man hat vielleicht sich mal ein bisschen belesen und vielleicht auch bei uns auf der Seite gestöbert, was es so zu beachten gibt. Aber man hat eigentlich keine Wettkampferfahrung. Und damit meine ich nicht, man hat keine Erfahrung, einen Halbmarathon zu laufen, sondern man hat keine Erfahrung mit Triathlon. Und Triathlon ist eben nicht einfach nur Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen kombiniert. Das ist halt ein bisschen mehr. Und von den ganzen Abläufen im Wettkampf hat man eben nur theoretisch eine Ahnung. Man kann es ja vielleicht praktisch zu Hause irgendwie mal üben, dass man sagt, wie ist es denn mit dem Wechsel? Man macht ja auch Koppeltraining wahrscheinlich. Aber Wettkampf ist halt schon nochmal was anderes. Das in Anführungsstrichen Chaos in der Wechselzone zum Beispiel. Also wo muss ich hinlaufen? Wo darf ich hinlaufen? Was darf wo sein? Das sind alles Sachen, die halt fehlen.
Mhm. Ja, also wie du sagst, kann man das natürlich alles irgendwie zu Hause simulieren, aber die wenigsten werden wahrscheinlich vorher einen kompletten Wettkampf simulieren mit 2 Wechseltonen. Und drumherum ist es ja auch gar nicht so einfach, das zu organisieren, weil man braucht ja irgendwas, wo man schwimmen kann. Mhm. Und dann braucht man eine Strecke, wo Laufen und Radfahren auch irgendwie aneinander gekoppelt werden können. Also wenn man das zum ersten Mal im Wettkampf erlebt, dann braucht man definitiv länger dafür, beziehungsweise ist dann vielleicht auch deutlich verwirrter. Also alleine die Geschichte mit der Wechselzone, wenn man dann noch so einen Wettkampf wie Hamburg abgreift, wo die Wechselzone halt einfach unendlich lang ist. Mhm. Und man braucht ja auch ein paar Handgriffe zwischendrin mit Helm und Startnummer und so weiter. Ja, also kann man sich zwar irgendwie auch belesen und man kann sich das vielleicht auch alles eintrichtern, wann muss die Startnummer nach vorne, nach hinten und so weiter. Da gibt es ja auch ganz viele Regeln, die es zu beachten gilt.
Da kommen wir auch gleich noch drauf.
Also ich glaube, man könnte, oder das Potenzial, da was falsch zu machen, ist relativ groß, wenn man es zum ersten Mal macht. Deshalb sollte man ja eben auch vorher mal eine Sprint- oder olympische Distanz gemacht haben, damit man weiß, okay, das sollte ich nächstes Mal vermeiden oder das geht auf diese Art und Weise schneller. Mhm. Wenn man eben diese Erfahrung zum ersten Mal bei diesem 73 macht, ja gut, entweder es dauert halt länger oder es kann natürlich auch schlimmer enden, dass man dann irgendwas ganz Gravierendes falsch macht und meinetwegen vor der Linie schon aufsteigt, wo man noch nicht aufsteigen darf und dann vielleicht disqualifiziert wird. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber es kann theoretisch passieren.
Ja, genau. Was dafür spricht, sowas zu machen, ist, dass, und ich finde es eigentlich ein schöner Grund, es ist tatsächlich nicht mir eingefallen, es ist Lottas Meinung, ist Lotta eingefallen bei der Überlegung. Lotta hat gemeint, so ein großes Ziel kann auch sehr motivierend sein. Also, wenn man halt dann so, es gibt ja da schon auch Veranstaltungen, die in schönen Städten, in großen Städten stattfinden oder ja, einfach auch eine große Bühne bieten, die natürlich auch vielleicht beeindruckender für einen selber sind, wo vielleicht ja der Wettkampf nicht nur der Wettkampf ist, sondern halt vielleicht auch, ja, man sieht es jetzt bei Olympia, ne? Wenn man, wir haben natürlich heute Morgen groß Olympia geguckt und waren sehr beeindruckt und gratulieren hier an dieser Stelle noch dem deutschen Team für Gold. Viermal Gold, also ich finde, das müssen auch 4 Goldmedaillen sein im Medaillenspiegel. Aber ja, wenn man sich halt anguckt, wo dann der Wettkampf ist, das ist vielleicht auch nochmal was Besonderes. Also die Stadt, in Paris gibt es keinen, aber es gibt den einen oder anderen, wo schon auch die Location sehr beeindruckend ist. Und wenn dann auch noch viele Leute da sind und die Stimmung so, das ist ja schon sehr emotional. Und das ist natürlich schon was einen beflügeln kann. Wenn man das sich vor Augen hält und das als Motivation nimmt, das kann ich mir gut vorstellen, dass einen das nochmal ein bisschen pusht.
Ja klar, das schafft ja dann auch irgendwie tolle Erinnerungen. Man hat wunderbare Fotos hinterher. Klar, man muss sich das
hoffentlich, auf manchen Fotos sieht man ja im Wettkampf auch nicht so toll aus.
Ja gut, aber im Ziel sollte man dann vielleicht einfach mal ein Lächeln aufsetzen, auch wenn einem vielleicht nicht so danach ist. Also auf jeden Fall ist es ein großes Ziel, würde ich sagen. Und das kann schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Also schon im Vorhinein quasi seine Schatten vorauswerfen und eben dafür sorgen, dass man sich sagt, da möchte ich eine gute Figur machen, da möchte ich abliefern, da kommt es dann drauf an.
Mhm. Ja.
Und das hilft dann eben vielleicht dieser Termin in Kombination mit der schönen Location, dass man sich sagt, okay, gut, jetzt trainiere ich auch wirklich ordentlich dafür.
Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist auch ein schöner Punkt, weil ich finde, eine gute Motivation ist immer schon die halbe Miete.
Aber theoretisch gilt dieser Punkt ja nicht nur für Ironman 73, sondern auch für andere Wettkämpfe.
Aber, man könnte auch sagen, eine OD. Aber ganz viele dieser Punkte kannst du auf ganz viele andere Sachen auch umlegen. Das sollte kein Argument sein. Also ich glaube, es ist halt schon ein Unterschied, ob du einen großen Wettkampf für dich prestigeträchtig und besonders wählst oder halt sagst, naja, im Nachbarort gibt es auch einen Triathlon und dann mache ich den.
Das stimmt natürlich.
So,
macht ja auch irgendwie mehr her, wenn man sagen kann, ich bin bei diesem großen Triathlon gestartet und das war ein Ironman, 73 sagt man dann vielleicht nicht. Auch der 73 ist ja quasi eine größere Herausforderung als eine OD. So, das ist ja dann auch, steckt in diesem großen Ziel drin.
Ja, genau. Und da können wir eigentlich anknüpfen an den ersten Punkt, der so ein bisschen dagegen spricht. Es ist halt nicht nur, dass die Wettkampferfahrung fehlt in Bezug auf, wie funktioniert die Wechselzone, wo muss ich hinlaufen, was muss wo liegen, wann darf ich was nicht. Es ist eben auch dahingehend, aus unserer Sicht als Trainer, es fehlt halt auch die Erfahrung von der Belastung im Wettkampf. Und damit ist gar nicht so sehr gemeint, dass bei Kilometer 18 beim Laufen am Ende doch ein bisschen wehtut, sondern damit ist zum Beispiel auch gemeint, dass man unter Umständen, wenn man um die Boje rumschwimmt beim Schwimmen und je nachdem, wie viele Bojen es bei dem Wettkampf gibt, passiert es halt öfters, dass man überschwommen wird, dass man runtergedrückt wird, dass man geschlagen wird oder sonst irgendwie negative Erfahrungen im Wasser macht. Und wir haben es halt auch schon von Leuten gehört, die wirklich körperlich sehr fit waren, sehr gut trainiert haben und nach ihrem ersten dann gesagt haben, Gottes Willen, was da im Wasser los war, da habe ich erstmal Panik bekommen. Und braucht man sich auch gar nicht so viel vormachen selber. Dieses Panik bekommen hat man nicht im Griff. Da kann man noch so abgebrüht sein und noch so denken, ja, ist alles kein Problem für mich. das interessiert die Panik meistens nicht, wenn sie dann kommt. So, mhm. Und das sind eben so Punkte, die da hat man eben auch nicht viel Erfahrung, was man auf kürzeren Distanzen vielleicht eher mal sammeln kann, wenn man nur 750 Meter oder 500 Meter schwimmen muss, dann ist es vielleicht einfacher, mit so Erfahrungen dann umzugehen, weil man einfach auch schneller aus dem Wasser wieder raus ist, als wenn man halt 2 Kilometer schwimmen muss.
Ja, also das ist natürlich auch immer eine Frage, wie man das Schwimmen angeht, ob man da sofort halt all out geht, was wir auch niemandem empfehlen. Gerade zu Beginn sollte man das ja auch konservativ angehen. Also diese Panik kommt ja meistens auch dann, wenn man sich körperlich so sehr verausgabt, dass man keine Kapazitäten mehr hat, das dann auch noch irgendwie, also sich selbst quasi auch zu beruhigen, mental und so weiter. Das mit dem Schwimmen ist natürlich ein großer Punkt, was man in den kürzeren Distanzen definitiv mehr üben kann. Jedenfalls, wenn es dort zum Beispiel auch einen Massenstart gibt, wo man diese Bedingungen auch mal testet. Aber auch bei der Mitteldistanz, die ich letztes Jahr gemacht habe in Almere, das war eine Challenge, aber es war eine Mitteldistanz, gab es theoretisch einen mehr oder weniger Rolling Start in Startgruppen. Aber ja, wir waren dann trotzdem irgendwie alle umeinander rum. Und es war vielleicht nicht ganz so eng wie ein Massenstart, aber es war trotzdem herausfordernd, sich da erstmal irgendwie aus dem Pulk rauszusortieren und vor allem auch zu orientieren. Das ist ja auch immer so ein Ding, was man, glaube ich, sehr, sehr schnell unterschätzt, wenn man eben keinerlei Erfahrung mit dem Wettkampf hat. Und gerade beim Schwimmen denkt man immer, ach ja, gut, schwimmen kann ich, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Oder viele denken das vielleicht und tun das ab. Aber dass eben Schwimmen im Freiwasser mit der Schwierigkeit des Wettkampfes, wo man ja auch unter Adrenalin steht und wo eben viele Leute um einen rum sind, die man nicht beeinflussen kann, dass das schon was ganz anderes ist, das wissen halt nicht alle.
Ja, und das, du hast gerade gesagt, ja, dass man da am Anfang nicht all out gehen muss. Und das ist ja der Punkt. Ne? Wenn du keine Ahnung hast, dann machst du das halt vielleicht. So, ich weiß noch, wie mein erstes Schwimmen war. Ich hatte keine Ahnung. So. Ja. Und du gehst dann ins Wasser und denkst, oh geil, jetzt so, man trainiert ja auch drauf hin, ne? Das ist der erste Triathlon und man will ja auch. Und dann rennst du da rein und dann springst du ins Wasser und dann merkst du, oh, guck mal, da sind auch andere. Mhm. Und ich bin vorher nie mit anderen Leuten geschwommen. Und dann merkst du halt erst, was es bedeutet, Schläge abzubekommen und unter Wasser mit zusätzlichem Stress umzugehen, wo man ja nicht einfach atmen kann. Das geht ja nicht. Du kannst nicht einfach Luft holen. Da schluckst du halt Wasser und dann wird es noch schlimmer. So. Und das, das ist halt dann auch besonders schlimm, wenn man dann einen großen Wettkampf sich rausgesucht hat und man möchte natürlich, dass da alles klappt und dann klappt es halt gerade da nicht.
Ja. So. Also Simulation hin und her ist schön und gut, aber es ist schwer, so ein Schwimmen gemeinsam mit anderen zu simulieren im Freiwasser. Und da sollte man doch idealerweise die Möglichkeiten nutzen, eben bei kürzeren Wettkämpfen das mal zu testen.
Mhm, ja, der dritte Punkt, der dafür spricht, das zu machen, also den 70-3 gleich als erstes zu nehmen, wenn man nicht ganz so fit ist, also sorry, das ist jetzt kein Tipp für oder kein Grund für Leute, die super fit sind, das zu machen, aber da gibt es ja andere Gründe. Wenn man das Training für einen 70-3 clever strukturiert und gut anlegt, dann kann man halt damit auch richtig fit werden. Mhm. Also da kannst du dann schon ganz umfassend an deiner körperlichen Fitness arbeiten. Und wenn du einen guten Trainer hast, dann baut der dir halt auch ein bisschen Stabi- und Kraftübungen mit rein und erklärt dir ein bisschen was zur Ernährung. Und dann kannst du halt hinten raus sehr fit und sehr gesund mit sehr viel mehr Wissen über deinen Körper rauskommen und hast dann quasi aus unserer Sicht natürlich eines der besten Fitnessprogramme überhaupt absolviert. So, das ist ja auch, wir sehen ja Triathlon sowieso als extrem gesunden Sport oder als Sport, der einen sehr gesund halten kann. Und das geht natürlich mit so einem großen Ziel auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, wenn man schon eine gewisse Grundfitness hat, kann man sich da noch weiterentwickeln durch entsprechend strukturiertes Training.
Ja.
Aber klar ist der Effekt ein sehr viel größerer, wenn man vielleicht vorher, sage ich mal, nicht so sportlich war oder sich wenig bewegt hat, dann ist natürlich die Lernkurve extrem groß und der Zuwachs ziemlich hoch, ja. Natürlich setzt das voraus, dass das Training von jemandem übernommen wird, der davon Ahnung hat. Also entweder man muss sich selbst da einlesen und sich
sagen, also
eben damit sehr, sehr viel beschäftigen. Das kostet natürlich dann Zeit.
Ja, aber das kann, also kann man schon. Da muss man sich halt dann nur mit befassen.
Ja, genau. Ja. Oder aber man heuert sich jemanden an quasi, der sich damit auskennt, der einem seine Erfahrung weitergeben kann, dem man vertraut und der einem sagt, worauf es ankommt.
Ja, könnt ihr euch übrigens aktuell gut melden. Wir haben Plätze frei. Und wer nächstes Jahr was Größeres vorhat und eine gute Vorbereitung braucht und ein bisschen Zeit mitbringt, der, ja, gerne, meldet euch und dann schauen wir, was da geht, wie das geht. Und ja, gut vorbereiten tun wir auf jeden Fall ganz gerne. Ne?
Ja,
so.
Aber wir kommen tatsächlich schon wieder zu einem negativen Punkt.
Ja.
Also, Contra. Ironman 70.3
ja.
spricht etwas, was wir auch vorhin schon kurz angeteasert haben, nämlich die mangelhafte Regelkunde. Und das beobachten wir leider immer wieder, auch auf kürzeren Distanzen. Aber selbst bei Langdistanzen haben wir es ja dieses Jahr prominent erlebt. Da gibt es Leute, die starten, zum Beispiel in der Staffel, und haben keine Ahnung davon, dass man dort keine Musik hören darf während dem Marathon.
Genau, also es gab den Fall, dass jemand auch noch sehr lautstark im Vorfeld nach einem Staffelschwimmer gesucht hat, der möglichst die 3,8 Kilometer unter einer Stunde schwimmen kann, weil man will mit der Staffel ja schnell sein und dann 4,5 Stunden, fast 5 Stunden für einen Marathon braucht und danach disqualifiziert wird, weil man auf dem Marathon Musik gehört hat.
Genau, also prominentes Beispiel, kann man alles googeln. Wir nennen jetzt hier keine Namen. Aber
der gute Mann ist Sänger und nicht Triathlet. Aber das ist nicht nur da der Fall, da haben wir schon viel beobachtet. Das ist eben tatsächlich eine Regel. Man darf keine Kopfhörer benutzen, man darf keine Musik hören. Du darfst auch kein Handy dabei haben. Also du kannst dir da noch nicht das Handy ins Trikot stecken und da laut die Musik aufdrehen. Es ist einfach nicht erlaubt. So, und das ist eben am Triathlon auch sehr speziell. Es gibt sehr viele Regeln. Das hatten wir jetzt gerade am Anfang auch mit den Abläufen in der Wechselzone. Es gibt eben auch Regeln, wo was sein darf. Wenn was am Fahrrad ist, was nicht am Fahrrad sein darf, dann ist es weg.
Mhm.
So. Und wenn du halt bestimmte Dinge machst, dann kannst du halt auch disqualifiziert werden.
Oder mindestens eine Verwarnung bekommen. Und dafür ist ja auch dann die Routine bzw. die Gewohnheit vorher vielleicht wichtig. Weil wie kann man einschätzen, ob ich jetzt den richtigen Windschatten den Abstand einhalte. Wenn ich nicht weiß, wie viel sind denn jetzt 5 Fahrradlängen, wie fühlt sich das denn an im Wettkampf, wie weit muss ich mich nach hinten fallen lassen, wenn mich jemand überholt, wie schnell oder wie dolle fühlt, wie viel Kraft muss ich denn in die Pedale bringen, um jemand anderen zu überholen in der vorgeschriebenen Zeit und alles das, ist meines Erachtens eben basiert viel auf Erfahrung und das kann man alles nachlesen, aber wie sich das anfühlt, ist halt, steht nochmal auf einem anderen Blatt und dass man dann in dem Moment auch dran denkt, ist ja auch so ein Ding.
Ja, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, man ist ja auch nicht alleine unterwegs. Es ist ja eine Sache, dass man alleine irgendwo ist und dann eine Regel bricht, dann wird man vielleicht disqualifiziert, man kann ja auch sagen, oh, wenn mich keiner erwischt, ne, dann passiert auch nichts, aber man ist nicht alleine unterwegs. Und ich habe es jetzt beim Challenge erlebt. Das ist tatsächlich auch viel bei Athleten der Fall, ist mir schon öfter aufgefallen, viel bei Athleten der Fall, die eben aus dem Ausland kommen. Nicht in allen Ländern sind Triathlon-Regeln so scharf wie bei uns oder so wie bei uns. Und es gibt dann eben auch einige Leute, die zum Beispiel das Rechtsfahrgebot auf der Radstrecke nicht berücksichtigen. Die fahren immer in der Mitte der Strecke, die fahren teilweise auch ganz links. Es ist einfach extrem gefährlich, dann rechts zu überholen, weil du nie weißt, normalerweise rechnet man nicht damit, rechts überholt zu werden. Und dann, dann behindert man auch andere Leute, vielleicht aus dem Grund raus, weil man die Regeln nicht kennt. Und dann im schlimmsten Fall sorgt man für einen Unfall unter Umständen mit einem Profi, je nachdem, wo man unterwegs ist, weil bei 70-3-Rennen sind halt regelmäßig auch Profiathleten am Start. Dann holt man einen Profi vom Rad, zerstört ihm vielleicht die Karriere im schlimmsten Fall. Das möchte keiner. So.
Das ist ja tatsächlich auch schon passiert, ja.
Ja, also Karrieren wurden da, glaube ich, also da kann ich mich nicht erinnern, aber ja, es wurden schon Leute von Hobbyathleten vom Fahrrad geholt. Und dann war halt das Rennen um den Sieg vorbei. Und es waren halt auch Leute, die um den Sieg mitfahren konnten. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also diese Regeln zu kennen, ist einfach extrem wichtig. Es ist auch einfach eine Sache der Fairness. Es ist im Triathlon nicht erlaubt, Hilfe von außen anzunehmen. was ich sehe, was Leuten von außen gegeben wird. Und ich meine, wir reden jetzt nicht davon, jemand, der nicht, dem es super schlecht geht, wenn der halt jetzt eine super teure Jacke anhat, weil es morgens kalt war und er lässt die dann auf dem Marathon bei seiner Frau oder bei seiner Freundin oder beim Halbmarathon bei seiner Frau oder bei seiner Freundin einfach liegen oder drückt die ihr in die Hand. Da wird niemand groß, also da kriegt man dann vielleicht gesagt, das ist nicht erlaubt, aber da wird wahrscheinlich niemand aus dem Rennen genommen. Aber wenn dann teilweise Leute ständig von außerhalb verpflegt werden, an Stellen, wo das einfach null erlaubt ist, dann sind wir einfach auch schon in einer Fairness-Debatte drin. Und das muss man aber wissen. Und ich glaube, schnell mal, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, schnell mal einfach ein 70-3 zu machen, weil es cool ist, ist halt nicht so einfach, weil wir laufen nicht Marathon. Und das sind auch nicht die Regeln wie beim Marathon. So Triathlon ist halt schon ein Ticken anders.
Ja, definitiv. Und ja, dafür gibt es natürlich dann auch den Katalog von der DTU, der ja auch regelmäßig abgedatet wird.
Ja, nennt sich Sportordnung, kann jeder nachgucken.
Korrekt.
Ja.
Aber auch da muss man dann natürlich wissen, was bedeutet das, was da drin steht. Das ist ja nicht immer alles selbsterklärend.
Aber ich glaube, es ist schon also gut, wenn es Leute lesen, finde ich. Dann ist schon gut, da hat man schon wirklich vieles abgedeckt. Und ja, vieles kann man halt auch, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wenn man vorher andere Wettkämpfe macht, da kriegt man halt vieles auch gesagt. Oder man erfährt da mehr und ist halt mehr in der Community drin und kriegt das dann vielleicht so auch mit. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Wir haben noch einen Punkt, der für einen 70-3 als ersten Triathlon spricht. Und zugegeben, er knüpft so ein bisschen an den ersten Punkt an und er passt auch gerade gut zu meinem Marathon-Einwurf. Wenn man einen 70-3 macht, da hat man schon mehr geschafft als nur Marathonlaufen. Ich sage in Anführungsstrichen nur Marathonlaufen, weil Marathonlaufen ist schon eine krasse Sache. Aber es sind in Anführungsstrichen halt nur 42 Kilometer und nicht 113.
Ja, ich würde mal behaupten, dass das vermutlich so die Männer, sag ich mal, kurz vor 40 oder kurz vor 50 anspricht. Weil die haben ja irgendwie immer solche Ziele in der Midlife-Crisis. Ich muss jetzt noch mal das und das schaffen, bevor ich so und so alt werde, weil danach schaffe ich das ja nicht mehr. Oder keine Ahnung, was da die Motivation dahinter ist. Ich kann mich jetzt da auch irgendwie sehr drüber amüsieren. Das ist ja für manche wirklich ein sehr, sehr relevantes Thema.
Ja, Lotta kann das immer nur sagen, weil sie kein Mann ist. So, sie hat einfach die Sicherheit, dass sie das nie trifft.
Ja, genau. Ich habe dafür vielleicht zu wenig Testosteron. Keine Ahnung, woran das liegt. Also an sich ist es ja schon schön, dass man sich Ziele setzt. Und für viele ist das ja vielleicht dann auch mal so ein Ding, dass sie dann endlich mal von der Couch aufstehen und sagen, ach komm, jetzt mache ich das aber endlich.
Ja.
Da ist ja vielleicht so ein runder Geburtstag ein schöner Anlass.
Ja, das ist ja vielleicht, also manche Leute kriegen es auch geschenkt. So die wollen das vielleicht schon ganz lange. Und man weiß ja nie genau, welche Familie dahinter steckt. Vielleicht sagt die Familie, jetzt wünscht er sich das schon so lange. Jetzt schenken wir ihm das und dann kann er das machen und dann ist er glücklich. Es kann auch sein, dass die Familie sagt, jetzt schenken wir ihm das. Und wenn er es schafft, dann ist gut. Und wenn er es nicht schafft, dann ist auch Ruhe. So.
Ja, genau. Gibt natürlich viele Aspekte bei der ganzen Geschichte.
Ja.
Und es macht ja vielleicht schon Sinn, dass man das eben zu so runden Geburtstagen sich vornimmt, weil ja, eben dann die Motivation auch höher ist. Ja, egal.
Ja.
Kann man natürlich trotzdem auch als Frau machen.
Ja,
und vielleicht ereilt mich dieses Schicksal ja irgendwann mal noch.
Ja, vielleicht.
Ja, vielleicht, wenn ich dann mal 50 werde. Ne? Nein,
ja,
so alt
dann
bin ich
kannst du es auf jeden Fall in deiner Midlife-Crisis auch nochmal machen.
Ja, ich glaube, ich hatte schon ganz viele Midlife-Crisis. Also,
ja, dann wird es Zeit, dass du mein 70-3 machst, damit das mal ausgeglichen ist.
Ja, das mache ich ja demnächst in Zell am See.
Ja,
nur nicht ohne Vorerfahrung.
Ja, das ist richtig. Das ist ja der Unterschied.
Aber der Punkt ist ja eigentlich, dass wir darauf hinaus wollen, der Ironman 70-3 ist schon eine krassere Leistung als Marathon zu laufen.
Aus unserer Sicht jedenfalls.
Weil es natürlich länger dauert,
ja,
und auch mehr verschiedene Sportarten beinhaltet,
ja,
und ja auch vielleicht vom Fitnessgrad nochmal mehr von einem verlangt.
Und wie wir wissen, man muss ja auch mehr Regeln kennen. Ne? Das ist ja auch, also auch dann quasi auf der geistigen Ebene eine größere Herausforderung, als einfach nur stur nach vorne zu laufen.
Ja, wobei, das würde ich halt auch nicht so abtun. Wie
nein,
gesagt,
Michael, das
einen
das
guten Marathon zu laufen ist
ja
definitiv auch eine Kunst.
Ja.
Und auch dafür braucht man ja Erfahrung.
Ja.
Und auch da fängt man ja normalerweise irgendwie erstmal mit einem 10-Kilometer-Lauf an, mit einem Halbmarathon.
Ja,
macht
nee,
das nicht
ja,
so aus der Hüfte.
Da geht es ja auch anders. Aber das ist, wir sind ja hier kein Lauf-Podcast, deswegen diskutieren wir das Marathon-Thema nicht.
Genau.
Was aus unserer Sicht als Trainer auch gegen so einen Start, also gegen den 70-3 als ersten Triathlon spricht, ist, dass es unter Umständen einfach eine vorprogrammierte Negativerfahrung wird. Das haben wir leider schon öfter beobachten müssen. Das kommt natürlich immer drauf an. Alles hier kommt eigentlich drauf an, was die Grundvoraussetzungen sind. Also wo steht man, wenn man anfängt, darauf zu trainieren? Wie viel Zeit hat man, um darauf zu trainieren? Und wenn man da halt, ja, sagen wir mal, ambitioniert oder sorglos einfach drauf losgeht, dann kann es halt schon sein, dass das nicht der Tag des Lebens wird, der Wettkampf des Lebens, die Erfahrung, das Tollste, sondern dass es halt unter Umständen ein paar Stunden Qual werden.
Ja, also das kann einem auch passieren, wenn man sich gut vorbereitet hat, weil es kommen ja auch Dinge dazu wie Ernährung und so weiter, die man auch nicht so gut vorher testen kann. Also klar, man kann die Nahrungsmittel, die man zu sich nimmt, erproben und üben, mit denen halt zu trainieren.
Ja.
Aber wie dann der Körper nach einer gewissen Zeit der Belastung reagiert, das kann man nicht so gut simulieren. Es sei denn, man macht halt genau dasselbe schon mal vorher. Und dann ist es nicht mehr der erste 70-3. Natürlich ist es umso schlimmer, wenn man mit, sag ich mal, nicht den besten Voraussetzungen in dieses ganze Projekt startet.
Ja.
Und das könnte eben bedeuten, dass man nicht 100% gesund ist. Gibt ja viele mögliche Gründe. Also gibt natürlich Krankheiten, die man haben kann. Kann aber auch sein, dass man einfach ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat. Was dann natürlich bedeutet, dass man ein paar mehr Watt pushen muss, um voranzukommen. Bisschen mehr auch Leistung geben muss, um einen Schritt vor den anderen zu machen. Und das ist natürlich auch eine größere Belastung für die Gelenke, die sich ja auch langsamer anpassen als zum Beispiel die Muskeln.
Ja, alles, Bänder, Sehnen, ne? Die Muskeln vielleicht gar nicht so sehr, aber das ist eher der Bewegungsapparat, der halt sehr viel länger braucht, um sich anzupassen, auch wenn die Kondition eigentlich schon da ist.
Genau, also man merkt vielleicht, oh, mein Herz-Kreislauf-System, alles funktioniert ganz gut, ich fühle mich eigentlich fit, aber ach scheiße, hier tut die Achillessehne weh oder was auch immer. Das ist natürlich so das typische Beispiel.
Eines der typischen, ja.
Genau, gibt natürlich viele mögliche Baustellen.
Ja.
Und jetzt der Gesundheitszustand ist nur ein Beispiel, wo man vielleicht enttäuscht sein kann, wenn man ambitioniert ist und sich denkt, ach komm, den Halbmarathon bist du schon mal gelaufen und das hast du so und so geschafft und das mit dem Schwimmen kriegst du auch irgendwie hin und ich nehme mir jetzt vor, das und das, diese Zielzeit ist realistisch.
Ja.
Und wenn man halt keine Ahnung hat, dann ist diese Zielzeit, die man sich so einfach mal laufen plus schwimmen plus Radfahren ausgerechnet hat, vielleicht doch nicht mehr so es ist vielleicht eher eine Utopie.
Ja, selbst wenn man ja so ein bisschen zusammenrechnet, ja, Marathon, Halbmarathon bin ich schon so gelaufen, Fahrradfahren schaffe ich so und so schnell und Schwimmen kriege ich irgendwie schon hin, dann ist es halt immer noch nicht die Erfahrung, wenn man alles zusammen macht. Fragt man vielleicht irgendwie Kumpels oder irgendwelche anderen Leute oder schaut sich in Social Media irgendwelche Influencer an, die dann auch sagen, ich habe das so geschafft und hatte die Voraussetzungen und ja, das stimmt halt nicht immer. Also manchmal kriegt man dann halt auch Aussagen, da sagt dann jemand, ja, ich hatte nur 3 Monate Vorbereitungszeit und wenn man genau nachguckt, dann waren sie halt irgendwie mal Leistungsschwimmer in der Jugend oder sowas. Oder es ist halt einfach nur, das war überhaupt gar kein Problem, das unter 5 Stunden zu machen und wenn man dann ja, da mal ehrlich drüber reden würde, dann haben sie sich schon ganz schön gequält und hinten raus gekotzt und mussten fast ins Rotkreuzzelt. So, das ist halt dann so ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn man A, halt keine Betreuung hat und B, halt die Erfahrung nicht aus anderen Wettkämpfen. Und natürlich ist eine olympische Distanz nur in Anführungsstrichen halb so viel, aber wenn man das mal gemacht hat, dann hat man, glaube ich, da schon einen realistischeren Blick auf die eigene Leistung und kann dann auch eher sagen oder kann eher einschätzen, wie lange man fürs Doppelte ungefähr braucht.
Plus, man hat ja auch mehr Vorbereitungszeit, wenn man diese olympische Distanz eben vorlagert und sich sagt, okay, ich nehme mir jetzt Zeit, mich auf die OD meinetwegen 3 Monate vorzubereiten und dann nochmal 6 Monate auf die MD oder so.
Ja.
Dann kann man diese Erfahrung ja aus dem ersten Wettkampf mitnehmen und sagen, okay, das und das sind meine Baustellen, da muss ich noch dran arbeiten.
Kann man, muss man aber nicht. Also man könnte ja auch sagen, ja, ich mache jetzt in 3 Monaten 70-3. Und da gibt es 2 Wochen vorher im Nebenort noch eine olympische, die mache ich dann da vorher auch noch. Also bei allem, was wir gesagt haben, finde ich immer noch besser, weil man wenigstens 2 Wochen vorher Abläufe üben kann und dann hat man danach nochmal eine Woche, wo man sagen kann, okay, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Leistungsmäßig kann man in 2 Wochen nichts mehr machen. Hm. Aber es ist immer noch besser, als die Erfahrungen dann später zu machen.
Ja, wobei unser Punkt war jetzt gerade eigentlich eher, dass es eben eine negative Erfahrung sein kann,
ja,
aus den verschiedensten Gründen. Hm. Gesundheit hatten wir schon angesprochen, das mit der Zielzeit. Aber alleine alleine an die Startlinie zu kommen, ist ja gar nicht so einfach.
Ja.
Und das unterschätzt man halt auch oft und denkt, ah ja, komm, ich gehe da halt an den Start. Aber bis dahin musst du halt fit sein, bis dahin musst du gesund sein.
Gesund.
Gesund und unverletzt möglichst. Ja. Also es wäre natürlich auch nicht so clever, jetzt mit irgendeiner schwelenden Verletzung im Knöchel oder weiß ich wo, da den Halbmarathon anzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was auch so, das gibt es ja dann auch bei anderen, was dann wirklich so ein Punkt ist, ist, dass auch nicht richtig getapert wird. Also dass dann auch die dass man denkt, oh Gott, jetzt aber nächste Woche ist ja Wettkampf, ich muss jetzt. Und wenn ich nicht mache, dann fühle ich mich schlecht. Und dann macht man das Wochenende vorher eigentlich schon mal so einen Wettkampf und arbeitet sich völlig kaputt und ist dann eigentlich zu erschöpft am Wettkampftag. So, und dann ist es, wenn man es dann an die Startlinie schafft, dann ist es teilweise aber halt auch schwer, ins Ziel zu kommen. Und die Zielzeit nicht zu schaffen, ist ja eine Sache. Also wenn man so ein Projekt angeht, finde ich, ist es auf jeden Fall immer ein wichtiger Punkt, es zu Ende zu bringen. So, aber wenn du dann das nicht schaffst, dann ist es halt, ja, keine schöne Erfahrung. Dann hat vielleicht die Trainingszeit nie so viel Spaß gemacht. Dann waren die Wochen vor dem Wettkampf halt sehr belastend und dann hat man den Wettkampf nicht ins Ziel gebracht und das nagt auch an einem. Und dann, ja, dann ist es eigentlich, dann kann die Motivation durch das große Event am Ende noch so toll sein und das darauf hinfiebern noch so wunderbar. Am Ende bleibt dann halt vielleicht nur Enttäuschung. Und ja, das ist ja auch schade bei dem, was man da investiert.
Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario und man kann ja theoretisch auch ins Ziel humpeln oder
kriechen.
Ins Ziel kriechen, ja, krabbeln, haben wir ja schon erlebt und vor den Bildschirmen gesehen.
Ja.
Aber manchmal gibt es ja auch Gründe, warum man sowas dann eben nicht beendet, weil nämlich zum Beispiel die Sanis einen am Streckenrand irgendwie rausfischen, wenn man da kotzen steht und irgendwie plötzlich vor Kälte bibbert. Kann ja alles sein,
ja,
wenn
ja,
man
klar,
eben gar keine Energie mehr aufnehmen kann und nicht mal weiterkommt. Ist, wie gesagt, ein Extrembeispiel, aber je mehr Erfahrung du hast, umso mehr kannst du das eben auch vermeiden.
Ja. Positiv, also ein Punkt, der auf jeden Fall für einen 70.3 als ersten Triathlon spricht, ist, dass du halt einfach leistungsmäßig schon auf einem sehr hohen Niveau bist. Also es gibt ja auch sehr viele Leute, die sind in der Kindheit und in der Jugend echt sportlich und die fangen nicht an, in ihrer Teenie-Zeit dann nur noch feiern zu gehen und zu trinken und zu rauchen, sondern die bleiben halt sportlich, die machen immer was, die gehen vielleicht das soll es ja geben, ne? Dass jemand in der Jugend anfängt mit Joggen und dann 20 Jahre später halt mit Anfang 30 sagt, ach ja, jetzt wäre das vielleicht eine ganz gute Idee, weil ich fahre ja sowieso auch regelmäßig mit den Kumpels 100 Kilometer Rad am Wochenende und schwimmen mache ich auch 1-2 Mal die Woche. Ja, dann ist das natürlich auch eine tolle Herausforderung. Dann ist es halt das, was man vielleicht sowieso schon seit Jahren so ein bisschen also ohne es zu wissen, darauf hin trainiert, weil man halt schon so viel Ausdauersport macht und super gesund ist und super fit. Und dann ist das tatsächlich, dann kann man ja tatsächlich sagen, boah, da hätte ich schon mal Bock drauf, das zu probieren. Und wenn, dann möchte ich halt gleich was Großes machen oder was vielleicht auch Prestigeträchtiges oder vielleicht hat man ja auch einen Freundeskreis, wo jemand ist, der das macht und sagt, ach komm, geh doch mal mit, ich starte da, starten wir zusammen. Dann ist es ja vielleicht auch genau die richtige Herausforderung und genau das richtige Verein. Und dann ist vielleicht auch so eine wirklich gute Zielzeit für den Ersten absolut realistisch.
Ja, definitiv. Und das ist ja dann ein bisschen so wie der Stempel oder das Bienchen, was man früher ins Muttiheft bekommen hat. Sorry, ich oute mich jetzt hier als alte Ostdeutsche. Nein, also bei uns war das früher so, da war ein Stempel was wert. Oder das Seepferdchen, dieses Abzeichen. Du hast hier was geschafft, Zertifikat, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Oder diese komischen Bundesjugendspiele, wo früher noch Roman Herzog unterschrieben hat und wo ich nie eine Ehrenurkunde bekommen habe.
Ja, ich habe immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen.
Ah, nee, warte mal, wie war denn das? Teilnehmer, Sieger, Ehren?
Nee, Teilnehmer, Ehren, Sieger. Ist egal, ich habe immer nur eine bekommen. Also ich war immer stolz dabei gewesen zu sein.
Klar ist jetzt irgendwie ein Ironman 70.3 ein was viel, viel Größeres, weil du kriegst ja auch eine tolle Medaille und so weiter. Aber so im übertragenen Sinne ist es ja irgendwie so wie ein Nachweis, hey, du hast es in den Club der Fitten geschafft.
Ich glaube aber, wenn man bei den Bundesjugendspielen 350 Euro bezahlen würde, dann würde man wahrscheinlich auch eine Medaille bekommen.
Möglicherweise, ja.
Da also hätte der Roman nicht nur so eine poplige Urkunde verteilt.
Ja, okay. Aber abgesehen davon, du hast vorhin angesprochen, wenn man sowieso schon im Ausdauersport ist, meines Erachtens geht das theoretisch auch, wenn man halt Erfahrung im Fußball hat oder so und da es langfristig geschafft hat, nicht verletzt zu sein, dann ist es auch eine gute Voraussetzung, zum Beispiel um zu laufen. Klar, die Sache mit dem Schwimmen ist dann immer noch mal sowas, aber das wäre ja dann vielleicht der herausfordernde Part.
Ja, nein, ich habe jetzt ja die idealsten Sachen genannt. Aber es ist ja ganz egal, womit man sich fit gehalten hat. Wenn man halt einfach fit ist und das schon früh angefangen hat und auch eine tolle Grundlagenfitness hat, weil man die eben in jungen Jahren entwickelt hat, dann ja, warum nicht? Ich meine, nicht alle sind wie ich, die erst spät merken, dass Ausdauersport doch eine tolle Sache ist und dann aber schon so ungesund gelebt haben, dass halt die Grundlagen nicht da sind. So, von daher, das ist halt einfach auch ein Punkt. Und da gibt es halt auch Leute, die entdecken dann den Triathlon für sich, merken, dass sie extrem fit sind, gibt es ja auch oftmals im Profibereich. Wir hatten ja auch schon Leute im Interview, die gewinnen einfach den Start bei einer 70.3, machen das dann mal, merken, dass sie doch eigentlich extrem gut sind. Mhm. So, weil halt da irgendwie die Fitness da war aus irgendeinem Grund. Und ja, warum denn dann nicht?
Ja, ne? Ich glaube, Sven Jatüs war so ein Beispiel.
Ja, genau. Die hat auch lange eher anders gelebt, ne, so wie sie erzählt hat.
Ja, aber scheinbar konnte sie das in dem Moment dann sofort abrufen, beziehungsweise sie hat ja auch vorher auch schon trainiert. Also es war ja jetzt nicht so komplett aus der Kalten, aber ich glaube, es war ihr erster Wettkampf, ja?
Ich glaube auch.
Ja. So. Also das ist das beste Beispiel dafür, dass es natürlich klappen kann und dass man es da auch dann sehr, sehr weit nach oben schaffen kann.
Ja, genau.
Ja, aber
wir haben auch noch einen Punkt, der dagegen spricht, das einfach gleich irgendwie als erstes so zu machen. Wir haben es ja schon kurz mal angesprochen. Triathlon ist nicht einfach Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren hintereinander. Und es geht auch nicht, und das ist auch so ein Fehler, den manche Einsteiger machen. Es geht auch nicht, dass man einfach sagt, okay, ich ziehe mir jetzt irgendwo im Internet so einen Halbmarathonplan und dann schaue ich mal, gibt es vielleicht auch Vorbereitungspläne auf ein Radrennen mit 100 Kilometern und dann gucke ich mal noch einen Schwimmplan für wie kann ich denn einfach Langstrecken schwimmen? Und dann legt man die quasi aufeinander und dann hat man 4 Laufeinheiten und 4 Radeinheiten und 3 Schwimmeinheiten.
Ach, eher 5 Radeinheiten.
Ja, ist ja,
die Radfahrer
ist ja völlig egal,
sind ja immer so verrückt.
Dann hat man halt so viele Rad- oder so viele Trainingseinheiten in der Woche, die man gar nicht absolvieren kann. Und dann, was streicht man weg oder macht man das alles? Oder, also es ist halt schon extrem komplex. Und man muss schon ein bisschen Ahnung haben, sich entweder das ordentlich erlesen oder halt jemand fragen, der sich auskennt, um dieses komplexe Training irgendwie so zu strukturieren, dass es einen eben dann auch ins Ziel bringt.
Ja, und dass es eben auch langfristig über mehrere Monate hin funktioniert. Weil die ersten 2 Wochen, wenn man hochmotiviert ist und jeden Tag 3 Einheiten machen möchte, weil man gerade Urlaub hat, ja, die schafft man vielleicht. Aber spätestens in der 3. Woche ist man erschöpft. Und wenn man merkt, da gibt es auch noch einen Alltag und meine Familie ist vielleicht auch nicht so zufrieden, wenn ich hier die ganze Zeit nichts anderes mache.
Die gibt es ja auch noch, genau.
Und die Spülmaschine nicht ausräume oder so. Ja, also ist natürlich auch wieder Stereotyp. Kann Frauen und Männer gleichermaßen treffen, würde ich mal behaupten. Aber die Summe ist mehr als das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Ja, also, das habe ich schon mal gehört, ja.
Nicht einfach nur diese 3 Trainingspläne aufeinander batschen und dann sagen, okay, ich mache jetzt hier 20 Einheiten in der Woche.
Ja, sondern, was natürlich, also da kann man dann Sonntagabend schon sagen, dass man ein ordentliches Tier ist und richtig was geschafft hat. Ist nur die Frage, wie viele Sonntage hintereinander das dann noch funktioniert.
Korrekt, genau. Also es kann natürlich dazu führen, dass man gerade, wenn man eben diese viel hilft, viel Herangehensweise hat, erstens ist Übertraining gerät. Das passiert natürlich nicht so super schnell. Das ist immer ein schleichender Prozess. Und dann wundert man sich, ja, warum bin ich jetzt so müde? Warum kann ich nicht mehr schlafen? Warum dies und das?
Warum werden meine Zeiten nicht besser? Genau.
Genau, das dann auf die Dauer natürlich auch. Mhm. Aber wenn man noch gar nicht weiß, was seine Zeiten sind, dann kann man sich das nicht fragen.
Ja, ja.
Weil man hat ja keine Erfahrung und keine
Vergleichswerte. Die eigenen Trainingszeiten hat man ja schon. Wenn man dann merkt, ich kann jetzt gar nicht mehr so schnell laufen oder so.
Genau, Was wollte ich sagen? Das eine Problem ist natürlich Übertraining und das andere, was wir auch schon erwähnt hatten, sind eben die Verletzungen, die gerade beim Laufen halt schneller auftreten, als einem lieb ist und die dann auch meistens langwieriger sein können.
Ja.
Und dann sind halt schnell mal 2 Wochen rum und dann ist vielleicht der Wettkampf schon, steht schon vor der Tür. Also
ist ja vielleicht aber auch noch der Best Case, wenn man dann nur 2 Wochen verletzt ist und danach geht es dann weiter. Es geht halt auch so, dass man Sachen mitschleppt. Und wir haben ja in der letzten Folge auch über Doping gesprochen, wo es ja auch so ein bisschen um den Sport mit Schmerzmitteln ging. Ne? Wenn man sich halt dann zuballert, weil man es unbedingt schaffen will und dann halt unter normalen Umständen gar nicht mehr trainieren kann. Das Leben geht ja nach dem 70-3 auch weiter.
Ne? Ja, so. Genau.
Also, und da kann man ja dann Beine, Knie, Sprunggelenke schon auch noch brauchen.
Möglicherweise, ja. Man wird wahrscheinlich nicht gleich im Rollstuhl landen, aber hat man dann ja auch überhaupt keinen Bock mehr, weil man halt so negative Erfahrungen gemacht hat. Oder wird halt dann erstmal die nächsten 6 Monate gar nichts mehr machen. Das ist ja dann eigentlich eher kontraproduktiv, weil man wollte ein Fitnessziel erreichen und hinterher wird man wahrscheinlich eher noch unfitter, wenn man eben solche Erfahrungen macht.
Ja.
Weil das Training nicht gut strukturiert ist.
Ja. Bevor wir jetzt auf die nächsten letzten drei Punkte kommen, einmal hier der Hinweis, wir finden es immer super, wenn man uns eine Bewertung gibt. Den Podcast bewerten, uns 5 Sterne bei Google, bei Apple Podcast zu geben und ich glaube, bei Spotify kann man uns auch super bewerten. Das hilft uns und natürlich auch macht uns stärker, um bekannte, interessante Gäste einzuladen. Also wenn dir das hier gefallen hat, dann lass doch mal eine Bewertung da, schreib uns einen schönen Kommentar und wenn du noch nicht abonniert hast, dann auf jeden Fall jetzt unseren Podcast abonnieren, weil da gibt es noch mehr als nur Pro und Contra 70-3.
Definitiv.
So. Und wir knüpfen an den Punkt, den wir gerade eben schon genannt haben, so ein 70-3-Wettkampf kann natürlich auch zu deinem Leistungsniveau passen. Und es gibt ja auch Leute, die sind eigentlich noch fitter. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben noch nie einen Triathlon gemacht, habe ich einmal gehört. Das ist natürlich ein besonderer Fall. Und das ist ja immer wie Helmut Schmidt, der konnte rauchen, bis er 120 war. Und deswegen war Rauchen gar nicht so schlimm. Die anderen 10 Millionen, die an Krebs gestorben sind, sind egal. Also es gibt immer so leuchtende Figuren. Und es soll jetzt auch kein Vorbild sein für viele. Aber es gibt eben auch Leute, die haben noch nie einen Triathlon gemacht und machen als erstes den Norseman, der eben als auch letztes Wochenende war. Die starten dann da und schaffen das dann auch in einer relativ guten Zeit, wo ich wahrscheinlich heute noch froh wäre, wenn ich überhaupt ins Ziel kommen würde. Aber was dann so ein Punkt ist, der eben für einen 70-3 als ersten Triathlon überhaupt spricht, ist, es ist natürlich, wenn man das macht, auch eine tolle Vorbereitung auf eine Langdistanz. Wenn man jetzt selber weiß, das ist wirklich ein Wettkampf für einen, das ist genau die richtige Herausforderung, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, ich bereite mich jetzt eine gute Zeit auf den 70-3 vor, mache den als Vorbereitungswettkampf und starte dann in die Vorbereitung auf die erste Langdistanz und mache dann das.
Hm.
So.
Ja, also die Mitteldistanz bzw. der 70-3 ist natürlich der Langdistanz deutlich ähnlicher als jetzt eine olympische Distanz.
Ja, genau.
Und dementsprechend macht dann diese Überlegung schon Sinn und wäre ja auch ein gutes Zwischenziel auf einem längeren Weg.
Ja.
Wobei man da natürlich auch wieder schauen muss, wie lange nimmt man sich dafür Zeit? Weil selten ist es so, dass man die Zeit nicht hat. Man will sie sich nur nicht nehmen.
Oftmals,
Und ja, wie gesagt, wie plant man das Ganze? Macht man das eben mit Unterstützung von einem erfahrenen Coach oder macht man das in Eigenregie? Da kann man natürlich auch dann wieder viel Zeit rein investieren, um sich entsprechend zu informieren.
Ja,
genau. Aber an sich ja eigentlich eine super Chance oder eine Art Sprungbrett, um auf die längeren Distanzen zu gehen.
Ja.
Und gerade je älter man wird, umso attraktiver werden ja auch die längeren Distanzen. Alleine dadurch, dass unsere Ausdauerleistungsfähigkeit mit dem Alter ja nicht abnimmt, sondern wir eigentlich ziemlich ausdauernd bleiben können und lange laufen, lange Radfahren, lange schwimmen, aber vielleicht nicht mehr ganz so spritzig und fix sind.
Ja, aber das ist schon richtig. Das ist dann vielleicht schon so eine Möglichkeit und je nachdem, wie fit man ist, ist das halt auch eine Option und das kann dann eben auch dafür sprechen. Was wiederum so ein bisschen dagegen spricht, ist eben, dass man, wenn man so vorher gar nichts mit Triathlon gemacht hat, noch in keinem Wettkampf war, aus unserer Sicht steckt man dann auch nicht so sehr in der Community drin. Also klar, man kann immer im Internet in irgendeiner Community sein, aber es ist schon nochmal ein anderes Gefühl, wenn man morgens vorm Rennen mit den Leuten irgendwie redet, wenn man Tipps bekommt, wenn man da merkt, wie man wirklich so da zusammen auch in was geht. Also ich habe das jetzt beim Challenge dieses Jahr gemerkt. Also die Jungs in meiner Wechselzonenreihe am Fahrrad, das war super. Also da konnte man sich lange unterhalten, da hat man auch über Familie und Kinder viel gehört. Da wartet man quasi gemeinsam, man kriegt nochmal Tipps, hat nochmal jemand eine Luftpumpe, muss man da nochmal gucken, wie kann man das machen. Also das ist schon eine Gemeinschaft, die eben speziell ist, wenn man ja vor dem Wettkampf steht. Und wenn man halt vorher nie einen Wettkampf gemacht hat, dann ist man halt in dieser Community auch nicht so drin. Dann kriegt man den einen oder anderen Tipp vielleicht auch nicht. Man kennt die Mentalität nicht so und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Nachteil, den man hat, weil da geht auch viel verloren, weil aus meiner Sicht lebt Triathlon auch genau von dieser Community.
Ja, also ich glaube, dass natürlich der Gemeinschaftsgedanke viel mehr jetzt in den Vereinen verankert ist oder verbreitet ist, weil da trainiert man ja sogar auch zusammen.
Ja.
Und da kriegt man natürlich noch viel mehr Hilfestellungen.
Ja.
Zum Beispiel von den Trainern am Beckenrand. Da gehen immer alle sehr, sehr gerne hin ins Schwimmtraining, eben gerade aus diesem Grund. Aber also theoretisch könnte man ja auch als Neuling oder Rookie diese Tipps von anderen abgreifen vor dem Wettkampf. Dann sind sie vielleicht schon zu spät. Und nette Gespräche wird man wahrscheinlich trotzdem führen können, weil die meisten sind halt nett und kommunikativ und freundlich und offen. Also zumindest habe ich das immer so erlebt bei den Wettkämpfen. Aber ja, so dieses ganze Community-Ding und dieses gemeinschaftliche Leben, das erfährt man wahrscheinlich eher bei den kleineren Wettkämpfen. Ich habe so die Vermutung oder den Eindruck, dass Triathlon ja eigentlich schon mehr eine Individualsportart ist und je länger die Distanzen, umso mehr wird man zum Lonely Wolf oder wie nennt sich das?
Nee,
also zum Einzelkämpfer.
Finde ich eigentlich gar nicht. Finde ich überhaupt nicht. Also gerade diese langen Distanzen, finde ich, die schweißen noch mehr zusammen.
Ja, also ich denke mal, der Wettkampf an sich schweißt zusammen, aber das Training macht einen schon einsam,
ja,
weil du kannst halt selten Leute dazu animieren, mit dir 6 Stunden am Sonntag Rad zu fahren.
Aber der Punkt ist ja auch, in die Triathlon-Community reinzukommen und nicht mit anderen Leuten mehr Kontakt zu haben. So, also ich glaube, wenn du eine Langdistanz machst und du hast 4, 5 Leute, die das auch machen, dann kannst du, das schweißt schon ganz schön zusammen. Wenn du da verbringst so viel Zeit miteinander. Aber was ich eigentlich meine mit diesem Punkt ist, dass je öfter du in der Wechselzone unterwegs bist, umso mehr Leute lernst du kennen. Umso mehr Tipps bekommst du. Und es sind manchmal wirklich auch Tipps, die Leute schon seit Jahren kultiviert haben, weil die halt einfach schon 30 Jahre Triathlon machen. Wie kannst du in deiner Uhr bestimmte Profile hinterlegen? Ich wäre da nie drauf gekommen, wenn mir das nicht ein alter Hase erzählt hätte.
Boah, so. Ja, oder wie viel Bar von deinem Rad musst du runterlassen? Klingt jetzt irgendwie komisch. Wie viel Luft musst du rauslassen aus deinem Reifen, wenn es zu warm ist?
Ja, nee, weil die Leute manchmal die Strecken halt schon lange kennen. Die waren schon 3-mal da, die sind schon 5-mal gestartet. Es gibt ja Leute, die sind beim Challenge jedes Jahr dabei. Das ist halt die Leute, die das machen, die werden dir ganz andere Tipps geben können. Die kennen die Strecken aus ihrer Westentasche, die haben da schon alles wahrscheinlich erlebt, von größtem Hoch bis schlimmstem Problem da. Und das ist halt, wenn man dann jetzt sagt, ich mache eine 70-3, und dann starte ich da und dann war es das. Dann ist es schön, dass man dieses Projekt für sich selber hatte. Aber ich, der schon sehr lange in dieser Community drin ist, weiß ganz genau, dass man das sehr viel verpasst. Und ich meine, vielleicht hat man ja eine Bucketlist, die man abarbeitet und dann überall mal kurz reinschnuppert, aber das ist halt immer noch was anderes. Das ist halt dann hat man nur ein 70-3 und ja, sonst nichts. Und es steckt aber viel mehr drin, was man dann einfach verpasst.
Ich würde das mal so pointiert formulieren. Auf der einen Seite hat man ein einmaliges Erlebnis und auf der anderen Seite hat man einen Lifestyle.
Ja,
Und also der Lifestyle umfasst natürlich auch die Kontakte zur Community, vielleicht die Vernetzung oder Verankerung in einen Verein, wo man möglicherweise auch mal mithilft, wenn es drauf ankommt, dass der Verein selber mal was veranstaltet.
Ja.
Und wo man ja auch ganz, ganz viel draus zieht. Klar, das einmalige Ereignis ist dann wie so ein schöner Urlaub. Ich bin jetzt mal nach New York gefahren, ich habe hier ein tolles Foto gemacht. Alle wissen, das ist nicht gefotoshoppt, wobei könnte man heutzutage wahrscheinlich mit der KI auch alles herstellen.
Irgendwo, ja.
Also dieses Ereignis könnte man auch faken. Aber der Lifestyle gibt einem vielleicht sehr, sehr viel mehr positive Emotionen. Und eigentlich sind ja Emotionen das, was das Leben ausmacht. Also weniger, dass dann da eine 5 vor der oder dass da 5 Stunden irgendwas steht oder 4 Stunden irgendwas, ja. Als das, was man erlebt hat während dem Wettkampf, die Höhen, ja, und Tiefen, die vielleicht die Tränen oder das, auch, ja, dann das Glück, das man im Ziel führt,
ja,
fühlt.
Ja, genau. Genau. So, das war, glaube ich, mein Punkt. Und wir haben jetzt noch einen Punkt, und der, der spaltet immer die Gesellschaft. So ein 70-3 ist halt auch nicht billig, ne? Das hat mehrere Ebenen, weil, also für alle, die es jetzt noch nicht wissen, ein 70-3 ist eine Mitteldistanz, die es nur von der Firma Ironman gibt. Es gibt ganz viele andere Rennen, da fährt man dieselbe Distanz, aber das heißt halt nicht 70-3 und es ist dann kein Ironman.
Ja, und unter Umständen kann man eben für einen 70-3 schon so 300, 400 Euro hinlegen.
Ich habe jetzt geguckt, Kraichgau 25 kostet 367 Euro. Davon können 3 Leute beim Triathlon in Ingolstadt über die Langdistanz starten.
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Zahl, die das, glaube ich,
Mitteldistanz,
gut
nicht Langdistanz,
deutlich macht. Genau, ja. Also vergleichbare Distanz, anderer Ort, anderer Veranstalter und ganz andere Kosten. Woher, ja, kommen die Kosten? Natürlich will Ironman auch was dran verdienen.
Ja, klar. Also würde ich jetzt nicht alleine sagen. Ich weiß jetzt nicht, kriege ich in Ingolstadt auch einen Rucksack? Wie ist da die Verpflegung? Wie ist die Organisation? Da mag es schon auch Unterschiede geben. Also ich bin, meine erste Langdistanz, die war sehr billig. Die war noch günstiger als die Mitteldistanz in Ingolstadt. Aber da war die Versorgung natürlich halt auch nicht so gut.
Ja, und vor allem die Dixies haben gefehlt, wenn ich mich richtig,
ja,
entsinne.
Ja, die Dixies haben definitiv gefehlt, aber es gab auch nicht so viel Verpflegung. Also das war schon, da merkt man halt dann schon, was man bezahlt hat. Das muss man schon klar sagen, aber es ist ja nicht nur der Wettkampf.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich daran anknüpfen kann, was du gerade gesagt hast. Ich habe noch 2 andere Punkte im Kopf.
Ja.
Ich wollte sagen, nur weil Ironman draufsteht, muss nicht Ironman drin sein. Denn du hast ja auch schon Erfahrungen gemacht bei einer Langdistanz, wo Ironman drauf stand und die Zielverpflegung war grottig. Also
ja,
auch das kann einem passieren. Und es gibt natürlich auch Challenge-Wettkämpfe und auch die kosten was. Und auch da sind die Mitteldistanzen nicht günstig.
Ja.
Aber klar, wenn es so ein Verein oder irgendwie ein Veranstalter ist, der eben nur dieses eine Rennen macht und da keine eigene Marke dran geknüpft ist, ist es unter Umständen deutlich günstiger als ein Ironman 70-3 und man kann nur vielleicht nicht so damit angeben.
Ja, doch, also das ist ja immer die Frage. Natürlich kann, ich finde, also für mich jetzt macht es keinen Unterschied, wo man diese Distanz absolviert.
Für mich auch nicht. Der Fitness-Effekt ist ja derselbe und das, was man
noch nicht mal das. Ich meine, jetzt letztens war der Triathlon in Alpe d'Huez. Hallo, da gibt's, fällt mir jetzt kein 70-3 ein, der mich mehr begeistern würde. Also wenn jemand da, ich weiß gar nicht, ob es da eine Mitteldistanz, ich glaube, nee, da gibt's auch eine Mitteldistanz.
Nee, ich glaube, das sind nur 2 Distanzen und das...
Die sind auf jeden Fall, also wenn man gefühlt 100.000 Höhenmeter macht in so einem Wettkampf, dann finde ich das schon extrem gut.
Ja, wir haben das letztes Jahr mal recherchiert.
Ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber es ist ungefähr, also es gibt ungefähr die Mitteldistanz. Es ist halt teurer, aber ich weiß nicht, du hattest noch einen zweiten Punkt.
Was, ja, ich habe nur gesagt, dass Challenge ja auch
nicht günstig
Mitteldistanzen
ist.
Anbietet und die sind auch nicht günstig. Die sind meistens slightly günstiger als
mittelpreisig,
als
70-3.
Also ich habe in Almere, glaube ich, 270 bezahlt, sowas.
Mhm,
und
ja,
in Zell jetzt, glaube ich, 370, da kommt ja dann meistens noch irgendwas dazu, ne?
Ja, es ist, ja,
und
ja, ja.
Generell,
genau.
Inflation, ja, also ja, man kann auch nicht ein Jahr nicht mit dem nächsten vergleichen.
Das, nee,
ist auch,
das kann man
schon
natürlich auch nicht. Das stimmt, das ist ganz klar. Aber das ist schon so ein Punkt, den man bedenken müsste. Und das, was ich eigentlich sagen will, ist, es ist ja nicht nur, was man dann für den Wettkampf bezahlt. Also wenn man gut ist, ne, wenn man jetzt hier in Deutschland ist, dann nimmt man eben eine Mitteldistanz, also ein 70-3, der hier in Deutschland ist. Wenn man Glück hat, kann man da morgens hinfahren oder wohnt so nah, dass man kein Hotel braucht. Aber dann kommen ja meistens Übernachtungskosten noch mit dazu, dann hat man die Familie dabei, also man schläft da nicht nur alleine irgendwo auf der Isomatte in der Jugendherberge. So, aber, und das ist ja meistens auch der Punkt, viele wollen ja dann natürlich auch ein Triathlonrad haben und machen eine Leistungsdiagnostik und suchen sich einen Trainer und. Und nicht falsch verstehen, jeder, der das sich leisten kann und der sich das leisten will und oder, manche können es nicht und wollen es trotzdem, ist ja auch völlig okay. Das kann jeder machen, wie er möchte. Und das ist ja eigentlich auch toll, wenn man ein tolles Fahrrad hat und das alles. Man muss sich, oder wir als Trainer sehen es halt so ein bisschen kritisch, wenn man dann das macht. Vielleicht scheitert man, vielleicht ist es kein so ein positives Erlebnis. Vielleicht hängt man danach so ein Triathlon wieder an den Nagel. Dann ist aus unserer Sicht immer der Punkt, wenn man vielleicht auch nicht so das Geld dicke hat, eine kürzere Distanz, da kann man mit dem Rennrad starten, da kann man mit weniger teurem Equipment starten, kann man bei der Mitteldistanz auch so. Aber das ist natürlich schon auch eine Sache, wenn man bei einem 70-3 starten will, dann will man wahrscheinlich auch gut aussehen dabei. Und
Dann braucht man schon den Ryzen-Einteiler.
Ja, und das Canyon Superbike. Und das ist ja auch okay. Es ist nur ein Punkt, der vielleicht so ein bisschen aus unserer Sicht dagegen spricht, das als erstes zu machen, wenn es dann ein scheiß Erlebnis ist und hinterher ist es dann nicht so toll.
Mhm. Ja? Ja, definitiv. Und Zeit ist ja auch immer Geld, wenn man es so will.
Ja.
Klar, man macht das dann als Hobby und das ist ja dann quasi seine eigene Verantwortung.
Ja.
Aber wäre trotzdem schade, wenn man das irgendwie in den Sand setzt und dann hinterher das Rad wieder verkaufen muss. Das Bikefitting war eventuell umsonst.
Man hätte die Zeit mit der Familie und den Kindern verbringen können.
Ja, möglicherweise geht die Ehe in die Brüche. Das ist jetzt natürlich total den Teufel an die Wand gemalt.
Das wäre wahrscheinlich
wir übertreiben natürlich auch ein bisschen und überspitzen das.
Ja.
Aber damit deutlich wird, okay, man muss halt schon überlegen, welche Investition tätige ich hier? Ist es zum Beispiel mehr wert, mir einen Coach zu leisten oder stattdessen halt das teuerste Bike?
Ja.
Was bringt mich mehr voran? Wo kann ich mehr Zeit rausholen?
Ja, vielleicht auch, was ist mir wichtiger? Ich meine, ist ja auch okay, wenn man sagt, ich will ein geiles Bike und dafür bin ich aber vielleicht langsamer, weil ich nicht so gute Kondition habe, weil das Training nicht so gut war. Man kann natürlich auch sagen, ich will da voll rein investieren und ich will das machen und ich lebe nur einmal und mir ist es das wert. Wunderbar.
Ja, und wie gesagt, wenn es gerade zum 50. Geburtstag ist, dann kriegt man ja auch noch ein bisschen Geld.
Ja,
und dann passt es ja auch wieder.
Da sind ja auch die Kinder aus dem Haus und man muss sie nicht mehr füttern. Dann hat man ja sowieso Geld übrig und weiß nicht, wohin
ja,
damit.
Ja, wobei ich glaube, das ist ein Trugschluss.
Also ich, dass man die nicht mehr füttern muss?
Ja, also ich glaube, Kinder, je älter sie werden, werden immer teurer.
Ja,
aber,
ja. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, vor allem, wenn die Kinder dann Triathlon machen und ja, so teure Einteile haben wollen. Das hat ja Rico auch erzählt.
Und wenn die Kinder 50 werden, dann wollen die auch noch was geschenkt bekommen.
Ja, nein, aber also ich glaube, es ist klar geworden, es gibt vieles, was dafür spricht. Es ist einiges auch, was dagegen spricht. Wobei man sagen muss, also man kann natürlich gleich ein 70-3 anpeilen, wenn man das möchte. Wir als Trainer mit unserer Erfahrung raten immer nur dazu, vorher doch mal einen kleineren zu machen. Weil es ist ja auch ganz einfach so, ne? Wenn im Triathlon alle immer nur kommen und die langen Distanzen machen, weil es halt geil ist und dann wieder gehen, so kann unser Sport nicht überleben. Wir brauchen ja auch Nachwuchs, wir brauchen Leute, die trainieren, wir brauchen Leute, die Vereine unterstützen, wir brauchen ganz besonders Leute, die an der Strecke stehen und uns Wasser reichen und die Strecke absperren und auf uns aufpassen. Und wenn immer nur kurz mal reingeschnuppert wird und man nimmt an einem Rennen teil und nimmt quasi in Anspruch, dass alle da oder dass sehr viele in ihrer Freizeit ehrenamtlich das unterstützen und geht dann danach wieder, das ist auf die Dauer nicht gut für unseren Sport. Und deswegen
ist halt nicht nachhaltig.
Ja. Ja, super ist natürlich, dass wenn jemand den 70-3 als ersten Triathlon macht und dann sagt, Alter, ihr seid ja alle mega geil, wie geil ist die Community hier und wie nett sind die Leute und das gefällt mir super und jetzt mache ich die nächsten 10 Jahre nichts anderes. Ja, wunderbar, herzlich willkommen, super geil. und natürlich auch allen anderen, es ist sicher ein tolles Erlebnis. Gibt nur so ein paar Punkte, die sollte man einfach im Vorfeld kennen, die sollte man wissen. Ich glaube, die haben wir gut dargelegt und dann kann man es vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen und dann wird das Abenteuer vielleicht noch ein bisschen besser.
Ja, das hast du wirklich schön gesagt und ich möchte dem eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich hoffe, dass wir jetzt alles so beleuchtet haben. Manches, wie gesagt, ein bisschen überspitzt, aber ich denke, es sollte deutlich geworden sein, dass es Vor- und Nachteile gibt. Und was die eigene Fitness angeht und die Einschätzung, ob das realistisch oder nicht ist, ist es immer gut, jemanden zu konsultieren, der sich damit auskennt.
Ja.
So. Und falls dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, noch weitere Aspekte einfallen, weitere Pros und Cons, dann kannst du uns natürlich sehr gerne erreichen. Einfach unter der Podcast-Folge schreiben oder schreib uns bei Instagram, schreib uns
eine Mail, wie auch immer du das möchtest.
Genau. Ja. Bei den Mails, da sind wir jetzt gerade wirklich ein bisschen hinterher, weil wir einfach super viel um die Ohren haben, aber wir freuen uns immer über Feedback.
Ja.
Und danken dir auf jeden Fall fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.
Ja, bis dahin, viel Spaß beim Training und ciao, ciao.
Bis dann.